Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zum neuen Podcast-Interview. Heute sitzt Stefanie hier bei mir im virtuellen Raum und wir kennen uns über ganz unterschiedliche Kontaktpunkte und Netzwerke. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil Stefanie ist hier als Geschäftsführerin vom Arbeitsschutzuniversum und was dahinter steckt, das erfährst du im Interview. Liebe Stefanie, hol uns doch einmal kurz rein. Was ist denn dein aktuelles Motto oder Kapitel für das bisherige Jahr 2026?
Ich würde sagen, 26 steht unter dem Stern mentale Gesundheit für mich und für andere.
Okay, also mentale Gesundheit, das ist ja so dein Thema, mit dem ich dich jetzt auch immer verbinde. Wie bist du dahin gekommen? Also was ist so dein Hintergrund, dass du sagst, das ist dir jetzt auch in diesem Jahr so besonders wichtig?
Ja, also ganz prinzipiell bin ich ja von der Ausbildung her Psychologin. Das heißt, dieses Thema hat mich schon immer begleitet. Ich wollte auch immer Psychologie studieren, hatte dann die Idee, ich werde Psychotherapeutin, eigentlich hauptsächlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil ich gar keine andere Idee hatte, als ich so 18, 19 war, kannte ich gar keine anderen Psychologen, wusste nur, man kann Psychotherapeut werden. Und je mehr ich im Studium aber mich mit Psychotherapie beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, wow, das sind sehr langsame Prozesse, da braucht man viel Geduld und vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung. Und das kann auch vielleicht frustrierend sein. Also hier ein Shoutout an alle PsychotherapeutInnen, großartige Arbeit. Ich konnte es mir damals gar nicht vorstellen. Und habe dann geguckt, was gibt's noch, und habe gemerkt, Mensch, Prävention. Prävention ist eigentlich was richtig Geiles, ja. Und das eben gerade einmal im betrieblichen Kontext, also da, wo wir viel Arbeitszeit, Lebenszeit verbringen, aber eben auch im Privatbereich, ja, also auch durch Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Das ist immer wieder ein Thema und es wird auch immer mehr ein Thema, sowohl in den Betrieben als auch in meinem privaten Umfeld und natürlich auch bei mir persönlich. Und es ist dieses Jahr nicht nur im Außen, sondern auch im Innen, würde ich sagen, tatsächlich ein Fokusthema.
Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, also auch so zum Status quo, vielleicht nochmal ganz kurz die Einordnung auch von deinem Unternehmen, also diesem Arbeitsschutzuniversum. Ich finde ja den Begriff oder ne, die Marke auch total toll. Kannst du nochmal abholen, was hat dich dorthin gebracht, zu sagen, du gründest eben auch eine Firma und was bedeutet überhaupt der Firmenname?
Ich bin zum Arbeitsschutz als Thema gekommen, als ich eben dachte, okay, Prävention wäre eine schöne Sache. Wer macht denn viel Prävention? Welche Formen von Prävention, Gesundheitsprävention gibt's? Und bin da auf die Berufsgenossenschaften gestoßen, die ja in Deutschland alle Menschen, die angestellt sind, einfach versichern während der Arbeitszeit, auch alle Kinder in der Schule und so weiter. Also ein großer Versicherungsträger. Und die machen sehr, sehr viel Prävention. Jetzt könnte man bei Arbeitsschutz ja erstmal denken, oh ja, aber das ist irgendwie Schutzschuhe und Helme. Das ist es auch. Und gleichzeitig sind heute bei Platz 3 der Arbeitsunfähigkeitstage, also ich gehe zum Arzt, kriege einen Krankenschein, kriege dann eine Diagnose drauf. Platz 3 sind psychische Erkrankungen. Und gleichzeitig steht auch im Arbeitsschutzgesetz drin, dass auch der Arbeitgeber gucken muss, dass auch die psychische Gesundheit genauso angeguckt wird wie die physische. Und damit haben wir eben im Arbeitsschutz auch so einen, vielleicht einen Shift in diese Richtung. Ich habe damals ein Praktikum bei einer Berufsgenossenschaft gemacht und fand das einfach sehr spannend, weil tatsächlich ja die meisten Menschen sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen und habe immer gedacht, ja, wenn diese Arbeit so strukturiert wäre mit den Kollegen und so weiter, dass es nicht nur uns nicht krank macht, sondern idealerweise uns gesund erhält, also eine Ressource ist, vielleicht auch zu unserem Glück, zu unserer Zufriedenheit beiträgt, dann wäre das doch richtig großartig. Und ich war dann in einer kleinen Beratungsfirma mit dem Thema angestellt, habe dann gedacht, oh, ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, ein bisschen wissenschaftlich arbeiten, bin zurück an die Uni, habe da meinen Doktor gemacht in einem anderen Bereich, in einem Bereich Hochschuldidaktik, wobei Didaktik sich natürlich jetzt schon, ne, gut dazu passt, dass ich viel Seminare gebe einfach. und war dann aber parallel schon selbstständig auf so geringfügiger Basis, habe für die Berufsgenossenschaften Seminare gemacht. Und dann war ich irgendwann fertig mit der Doktorarbeit, habe eine Weltreise gemacht und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Kannst du dir vorstellen, wirklich wieder angestellt zu sein? Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich jetzt auf mentale Gesundheit, Unzufriedenheit und Glück gucke, dann kann ich mir das gerade nicht vorstellen, dass das gut funktioniert in einem Angestelltenverhältnis, ich für mich. Und habe dann gedacht, okay, dann probier das doch mal mit der Selbstständigkeit. Du hast ja schon eine Basis. Und von da ausgehend habe ich dann eben mehr gemacht und habe dann in dem Kontext auch meine jetzige Geschäftspartnerin Heike Nordig-Ruf kennengelernt. Und irgendwie hatten wir so viel Spaß zusammen, dass wir gedacht haben, komm, lass uns das verstetigen. Lass uns mehr zusammen machen und eine Firma gründen. Und haben dann geguckt, nein, wir kommen beide aus dem Arbeitsschutz, lass uns Arbeitsschutzuniversum nehmen. Genau. Und dann haben wir eben geguckt, in welchem Kontext sind wir da unterwegs, haben festgestellt, es ist eben der Arbeitsschutz. Und daher kam dann der Name, weil wir gesagt haben, ach naja, Universum. Wir haben auch so ein niedliches, wir finden es niedlich, so ein kleiner Planet im Prinzip mit einem Helm. Und gleichzeitig fällt für uns eben dieser ganze Bereich mentale Gesundheit da komplett mit rein. Daher kommt der Name, das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte von der Firma und es ist tatsächlich auch so, dass wir mit dieser Verknüpfung von mentaler Gesundheit und Arbeitsschutz, Psychologie und Arbeitsschutz, dass das auch einfach ein gutes Nischenthema ist. Da gibt es nicht ganz so viele Menschen, die darauf spezialisiert sind und dementsprechend macht es auch aus einer Business-Perspektive tatsächlich immer noch Sinn, in dem Bereich auch zu sein. Plus, ich bin großer Fan auch von dem strukturierten Arbeitsschutz. Das ist natürlich für alle, die selbstständig sind, sind wahrscheinlich nicht in einer BG. Wenn ihr in Deutschland seid, ich würde sagen, überlegt euch das, ob ihr euch da nicht versichern lassen wollt. Es ist ziemlich günstig. Wenn man Angestellte hat, muss man ohnehin drin sein, also mit den Angestellten. Wenn man alleine unterwegs ist, dann muss man nicht, kann sich aber für ein sehr geringes Entgelt freiwillig versichern lassen und dann sind eben alle Tätigkeiten, die zu diesem Business gehören, wenn ich da einen Unfall haben sollte, wenn ich da berufsunfähig werde, wenn ich mich verletze, das wäre eben alles abgedeckt für einen sehr kleinen Betrag. Also da guckt gerne mal, ob ihr nicht vielleicht, wenn ihr nicht schon bei der WG seid und selbstständig seid und in Deutschland seid, ob das nicht eine Option ist. Meistens ist es die VBG, die Verwaltungs-BG. Das ist so das Sammelbecken für alle, die jetzt nicht irgendwie produzieren oder so mit kleinen Unternehmen.
Ja, danke fürs Teilen. Das ist für mich jetzt auch nochmal ein guter Hinweis und das werde ich aufnehmen. Also das packen wir alles in die Shownotes. Und ich fand es jetzt total spannend, nochmal so die Zusammenhänge auch von dir zu hören, ne? Also wie ist überhaupt das Arbeitsschutzuniversum entstanden? Was ist auch dein Weg dahinter? Und was mir jetzt so richtig hängen geblieben ist, ist Arbeit als Ressource zu verstehen. Also wirklich auch so Freude an der Arbeit empfinden zu dürfen. Weil ich mich auch nie in dieser Festanstellung gesehen habe, ne? Und versuche eben sehr jetzt auch mit dieser Podcast-Folge zu empowern, dass es Alternativen gibt und wir alle immer entscheiden dürfen, was ist auch stimmig mit unserem Wertesystem und im Einklang auch eben mit dieser mentalen Gesundheit, die du forcierst. Magst du uns jetzt einmal reinholen mit dem Blick auch in dieses Jahr? Du hast gesagt, mentale Gesundheit ist total präsent und du hast im Hintergrund für alle, die es jetzt nicht sehen, auch eine ganz klare Mission. Also ich lese 100.000 Menschen bis 2026 erreichen. Kannst du uns einmal reinholen? Was ist jetzt in diesem Jahr so präsent?
In diesem Jahr, im Prinzip hat das im Winter angefangen. Wie vielleicht bei vielen Menschen ist Winter nicht unbedingt meine Lieblingsjahreszeit. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe weniger Energie, ich habe weniger Spaß und habe dann für mich persönlich ein kleines Happiness-Projekt angefangen. Also da gibt es auch ein Buch, das heißt The Happiness Project. Das war für mich so eine coole Idee, einfach mal drauf zu gucken. Nicht auf, was muss ich noch machen, sondern auf, was macht mir eigentlich Spaß und kann ich davon mehr machen und dann auch sowohl privat als auch im Business zu gucken, wie kann ich mehr davon, von dem, was mich glücklich macht, von dem, was mir Spaß macht, in mein Leben holen. Und das fing dann bei mir tatsächlich damit an, dass ich erstmal realisiert habe, es ist ganz schwierig, über Glück zu sprechen, weil was macht uns glücklich? Was macht uns dauerhaft glücklich? Und habe verschiedene Übungen sowohl selber gemacht als dann auch für Klientinnen, also ich mache auch noch Einzelcoaching, genutzt. Und eine der ganz einfachen ersten Übungen war wirklich zu gucken, was für positive Emotionen gibt es denn noch? und wann fühle ich die eigentlich und wie könnte ich vielleicht ein bisschen mehr davon haben? Und dann erweitert sich so das Spektrum, ja, dann musst du nicht immer glücklich sein, sondern du kannst zufrieden sein, du kannst dankbar sein, du kannst ehrfürchtig sein, du kannst staunend sein, du kannst dich verbunden fühlen, du kannst lieben, ja, all diese Dinge. Wenn man die sich genauer anguckt und sagt, oh ja, okay, naja, vielleicht bin ich nicht immer glücklich, aber ich könnte trotzdem heute schon mal dankbar sein für XY. Und das ist ein Weg, finde ich, zu mehr Glück, zu mehr Zufriedenheit, zu gucken, was sind denn so positive Emotionen und wo treten die überhaupt auf? Und das war ein Punkt, wo ich für mich selber dran gearbeitet habe und das dann auch angefangen habe, mit anderen zu teilen. Und dann haben wir eben auch geguckt, businessmäßig, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wie wollen wir uns aufstellen? Was ist uns wichtig? Und haben festgestellt, naja, wir bieten eine Ausbildung zum mentalen Ersthelfenden an. Es sind so Menschen, die, ne, so einen ersten, die vielleicht merken, jemand geht's nicht gut, ist in einer Krise, hat vielleicht so Anwandlungen von Depressionen, die dann auch wissen, wie spreche ich das an und die dann auch weitervermitteln können an so konkrete Hilfssysteme. Und in dieser Fortbildung ist immer ein Thema, was viele berührt. Und das ist das Thema Suizide. Weil wenn wir auf Deutschland gucken, dann haben wir tatsächlich jedes Jahr 10.000 Suizide. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Also 10.000 Menschen, die jedes Jahr ihrem Leben ein Ende setzen. Und wenn man das mal vergleicht, wir haben 3.000 Verkehrstote. Wenn wir nochmal auf meinen Bereich Arbeitsschutz gucken, haben wir nur noch 300 Menschen, die durch Arbeitsunfälle sterben. Gegenüber 10.000, die sich suizidieren. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre doch ein schöner Anlass, oder nee, ist kein schöner Anlass, es wäre doch ein guter Anlass zu sagen, wir wollen dem was entgegensetzen mit unserer Arbeit, mit dem, was wir können, Menschen zu informieren, Menschen vielleicht auch für das Thema mentale Gesundheit zu begeistern. Neben diesen 10.000 Suiziden gibt es noch 100.000 Suizidversuche und daher kommt diese Zahl der 100.000, weil wir gesagt haben, wir würden dem gerne was entgegensetzen, nämlich 100.000 Menschen, die darüber informiert sind, was es bedeutet, lebensmüde Gedanken zu haben, dass ich das ansprechen darf, dass ich, wenn ich merke, jemand erwähnt so Sachen wie, oh, es wäre besser, ich bin nicht mehr da oder ich bin durch eine Allee gefahren, habe mich gefragt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt loslasse, mein Lenkrad, ja. So diese impliziten Sachen, dass es dann ganz wichtig ist, nachzufragen, zu sagen, hey, das klingt irgendwie nicht gut, magst du drüber reden, was genau bewegt dich da, wie konkret hast du schon drüber nachgedacht, hast du lebensmüde Gedanken? Weil die allermeisten Menschen, die diese Gedanken haben, eher selber auch erschrocken sind und dann sehr erleichtert sind, wenn jemand so unproblematisch mit ihnen drüber reden kann. Und dann kann man gemeinsam gucken, okay, welche Hilfe kann es geben? Und das muss ich aber erstmal wissen oder damit muss ich mich erstmal auseinandergesetzt haben. Und das ist das, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Also mentale Gesundheit natürlich von uns ausgehend. Also da gehört immer viel Selbstfürsorge dazu. Da gehört immer dazu, auch als ich als Trainerin, als Beraterin, als Coach, aber eben auch mentale Ersthelfende zu gucken, was kann ich tun im Sinne von der Selbstfürsorge, dass es mir gut geht, dass ich stabil bin, dass ich eine gute Basis habe, um dann eben mit anderen da auch ins Gespräch zu gehen und mich so schweren Themen auch einfach zu widmen. Ja, und insofern ist das auf mehrfacher Ebene dieses Jahr unser Hauptthema oder mein Fokus. Auch im Business.
Danke, dass du uns reinholst, Stefanie. Und Wahnsinn, auch diese Zahlen zu hören. Also ich hatte gerade auch echt eine Gänsehaut, als du gesprochen hast, weil das ist ja zumindest für mich eher so eine graue Dunkelziffer. Das ist jetzt nicht so wirklich präsent und gleichzeitig genau das, was du sagst, also diese Selbstfürsorge immer wieder abzugleichen, weil wenn wir mit Menschen arbeiten und alle, die jetzt unternehmerisch tätig sind, es gibt immer dieses Ziel, auch Kunden zu haben und das sind am Ende Menschen mit echten Bedürfnissen und mit Themen, die vielleicht nicht immer so ganz präsent sind. Was würdest du empfehlen, jetzt gerade auch in der Abgrenzung, wo es immer wichtig ist, auch Experten reinzuholen? Also wir wissen ja aus dem Kontext, ne, ab wann braucht es dann auch therapeutische Unterstützung zum Beispiel, wenn eben gewisse Themen schon auch sehr groß sind. Also was empfiehlst du da jetzt neben auch der Ausbildung? Da können wir auch den Link in den Shownotes teilen, in einem direkten Austausch abzugrenzen.
Es kommt natürlich darauf an, in welchem Berufsfeld oder in welcher Rolle bin ich irgendwo unterwegs. Ich würde vermuten, wenn ich jetzt als SEO-Berater unterwegs bin, wenn ich nicht sehr eng mit meinen Kunden bin, wird das eher weniger ein Thema werden. Wenn ich aber in so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bin oder vielleicht Beratung, sei das jetzt chronische Erkrankungen, Erziehungsberatung oder alles so, was eben vielleicht softere Themen sind, da können solche Themen natürlich auch auftreten. Und ich glaube, es ist gut, sich selber zu wappnen oder auch eben vielleicht eher dann im Bereich Kollegen, Mitarbeitende, Freunde, Familienmitglieder. Also es passiert meistens ja eher, wenn ich in einem engeren Kontakt bin mit Menschen, dass die sich dann öffnen, mich da einmal zu informieren. Vom Krisendienst in Berlin gibt es ein ganz tolles Video, wo das auch nochmal erklärt wird. Also einfach zu wissen, ich darf das ansprechen, ich darf nachfragen, ich darf auch sagen, du, das macht mir Angst oder ich weiß gerade auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich dir helfen kann. Also offen und authentisch das zu sagen und dann aber auch zu sagen, wollen wir gemeinsam gucken, wo du vielleicht noch Unterstützung kriegst. Und da würde ich gerade auch mit der aktuellen Debatte über die Gesundheitsreform auch nochmal den Blick weiten und zu sagen, es muss vielleicht nicht immer und sofort der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin sein, sondern es kann eben auch, es kann eine digitale Gesundheitsanwendung sein, die über die Krankenkasse finanziert wird. Es kann ein Coaching, eine Beratung sein, die über die Kasse finanziert wird. Es kann auch ein, gibt mittlerweile einige Plattformen und auch einige KollegInnen, die Online-Beratung anbieten, vielleicht einfach zu gucken, wo finde ich schnell Unterstützung. Vielleicht ist es dann mal, dass ich das einen Monat oder zwei selber zahle, um mich zu stabilisieren. Da eher mit jemandem hinzugehen, zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam gucken, wo du jetzt Unterstützung finden kannst. Und aber auch immer als UnterstützerIn oder als jemand, der damit konfrontiert wird, im Blick zu haben, auch ihr dürft Krisenhotlines und Selbsthilfegruppen nutzen und anrufen und einfach sagen, Mensch, ich weiß hier gerade nicht weiter. Bei mir war es zum Beispiel, als meine Mutter an Krebs erkrankt ist, die ist mittlerweile verstorben, aber da war ich auch, hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt unterstützen kann und habe einfach gegoogelt und es gab eine ganz tolle Psycho-Onkologin, die hatte Sprechstunden, konnte man anrufen. Ich habe es meiner Mutter vorgeschlagen, sie wollte nicht, was auch natürlich zu respektieren ist, aber ich habe dann mit dieser Frau gesprochen und habe gesagt, Mensch, mich belastet das auch, was könnten Sie mir vielleicht noch raten? Also das auch in Anspruch zu nehmen, wenn ich merke, ich komme vielleicht in eine Überlastungssituation dadurch oder auch durch was anderes. Also auch, gerade wenn wir im Business unterwegs sind, gibt es Momente, da läuft es nicht gut oder da wird ein großer Auftrag abgesagt oder ich habe irgendwas, wo ich mich überfordert fühle. Da wirklich das nicht als Schwäche zu sehen, zu sagen, ich komme da gerade, ich bräuchte da jetzt mal Unterstützung, ich weiß gerade alleine nicht so richtig weiter, sondern da einfach zu gucken, wen finde ich, wo ist ein Sparringspartner, wo kann ich mir Unterstützung holen, wo gönne ich mir vielleicht mal einen Coach oder mach mal ein Abo mit so einer Seite, wo man eine Beratung hat, um einfach auch wirklich schnell in Unterstützung zu kommen. Ich glaube, das wäre so wär das Wichtigste.
Danke, dass du auch die Brücke jetzt schon direkt geschlagen hast, eben zu diesem ganzen Thema auch mentale Gesundheit jetzt eben mit eigener Firma, mit eigenem Business, weil wir kennen es alle, denke ich, die jetzt zuhören oder auch wenn ich einfach aus meiner Perspektive spreche, es gibt immer Ups and Downs, was total normal ist. Also es gibt mal Phasen, die sind unsicherer, wenn du in der Selbstständigkeit bist, weil eben nicht klar ist, kommt das Geld so rein oder es gibt mentale Herausforderungen. Also ich spreche da immer gerne von diesem Spiegel des Unternehmens, auch immer in Bezug auf mich selber. Ne? Das ist immer so dieser direkte Spiegel, wenn da Blockaden sind, dann kann ich schon direkt einordnen, okay, da ist etwas, das möchte jetzt gesehen werden. Und das hat für mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Und wenn wir das jetzt auch nochmal in Zusammenhang bringen mit deinem Weg, also mit deinem eigenen jetzt auch unternehmerischen Weg, was hat dir geholfen, auch wirklich motiviert zu bleiben, also dran zu bleiben, zu sagen, okay, ne, die Anstellung, die ist es eben nicht, sondern du gehst mit eigener Firma los.
Also ich glaube, für mich war es tatsächlich viel so erstmal die Flexibilität. Also das, was ich an der Selbstständigkeit sehr schätze, ist, dass ich ein Stück weit entscheiden kann, welches Thema mache ich, welche Kunden mache ich, wie weit möchte ich fahren für einen Auftrag. Ich war ja eine Zeit lang angestellt und da wurde ich oft einfach auch sehr kurzfristig verplant. Das hat mich unfassbar gestresst. Und dann waren das auch manchmal so Fahrten irgendwie quer durch Deutschland und dann wieder zurück. Und es wurde nicht immer gut geplant. Und das ist was, was ich für mich nicht mache, sondern wenn ich einen Auftrag kriege, dann gucke ich erstmal, wo wäre das denn? Möchte ich da überhaupt hinfahren? Ja, ich wohne jetzt in Berlin. Ich habe für mich zum Beispiel Aufträge, die so in Stuttgart sind, sehr reduziert. Also das muss schon was Spezielles sein, dass ich wirklich mal bis nach Stuttgart fahre, um da einen Auftrag anzunehmen. Und ich habe die Freiheit eben zu sagen, das möchte ich nicht machen und ich verzichte auch auf das Einkommen. Ich habe aber auch die Freiheit zu sagen, oder manchmal habe ich vielleicht auch den Zwang, ne, zu sagen, okay, ich brauche aber das Einkommen, dann fahre ich eben so weit. Und dass ich das selber aber entscheiden kann, was ist mir jetzt gerade wichtig? Ist mir gerade wichtig, dieses Einkommen zu haben? Oder ist mir gerade die Freiheit, nicht so weit reisen zu müssen? Ist mir das gerade wichtig? Ja? Ich kann auch entscheiden, mit wem ich arbeite, ein Stück weit. Ich kann nicht jeden Kunden ablehnen, das ist klar. Aber ich kann ein Stück weit sagen, ja, und mit der Waffenindustrie möchte ich eben nicht zusammenarbeiten. Das ist für mich, wäre so ein, ne, ganz klares Ding. Und diese Freiheit immer wieder zu nutzen, auch zu sagen, und ich kann auch mal einen Monat am Stück aus dem Ausland arbeiten, weil ich mir das so legen kann, weil ich mir das so planen kann, das ist was, was mich immer wieder motiviert. Und was mir auch viel geholfen hat, war nochmal eine Kollegin zu haben, mit der ich mich wirklich absprechen kann und die auch ein Backup für mich ist. Also das erlebe ich auch bei vielen, ne, dass es gar nicht so einfach ist, ganz alleine unterwegs zu sein. Insofern hilft mir das auch. Und ich habe aber auch Momente, wo ich denke, ist das noch das richtige Setup? Bräuchte ich jetzt gerade mehr Stabilität, mehr Sicherheit? Es gibt Momente, es gab auch, ich bin jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren, 6 Jahren, 8 Jahren, naja, schon eine ganze Weile selbstständig. Und es gab immer mal so Momente, wo ich auch geguckt habe, gäbe es vielleicht im Moment, gäbe es doch Jobs, die irgendwie so interessant wären, dass es eine Überlegung wert wäre. Gibt so Momente, gibt's. Und ich finde, das ist auch meine Freiheit zu sagen, ach ja, guck mal, da irgendwas in mir sucht gerade nach mehr Sicherheit, nach mehr Verbindung. Ich schaue mal rein. Und meistens ist es dann so, dass ich feststelle, wenn ich dann sehe, was da noch alles dranhängt, dass ich denke, ach nee, ist doch nicht der Moment. Aber dass ich für mich auch sagen könnte, das würde jetzt für mich nicht heißen, ich bin in meiner Selbstständigkeit gescheitert, sondern es würde für mich bedeuten, jetzt ist gerade was anderes dran. Jetzt brauche ich, weil ich eben finanzielle Stabilität brauche oder räumlich-örtliche Stabilität, weil vielleicht gerade was in meinem Leben passiert ist, was schon so viel Aufmerksamkeit zieht, ja, wird irgendjemand krank oder man muss sich um krankes Elternteil kümmern oder Menschen kriegen Kinder und das ist vielleicht der Moment, wo man denkt, boah, das ist doch ganz schön heftig mit der Selbstständigkeit. Vielleicht ist es gerade auch ein Moment, es wieder anders zu machen. Und das würde für mich auch zu diesem Thema Freiheit und auch mentale Gesundheit gehören, zu gucken, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und kriege ich die in der Situation so befriedigt und kann ich mir Strukturen aufbauen, damit ich ein Stück weit Stabilität und Sicherheit habe oder wäre es eben doch was anderes. Insofern würde ich sagen, dieses, glaube ich, immer wieder neue Themen und neue Menschen haben zu können und Flexibilität und Freiheit, das ist auf jeden Fall was, was mich immer wieder motiviert. Und gleichzeitig habe ich auch Momente, wo ich denke, ach, ist das gerade noch das Richtige?
Das hilft total. Also auch so deine Ehrlichkeit, dass es natürlich solche Gedanken geben darf. Und ich persönlich, das hatte ich jetzt auch in einem anderen Podcast-Interview, arbeite mittlerweile zyklusbewusst. Und da sehe ich auch ganz, ganz starke Korrelation. Also je nachdem, in welcher Phase ich mich gerade befinde, welche mentalen Herausforderungen auch vielleicht damit zusammenhängen. Also das ist für mich auf jeden Fall so ein Gamechanger. Und den Begriff, den du gerade gesagt hast, beziehungsweise zwei Begriffe, also einmal dieses Entscheidungen treffen zu dürfen, die sich auch immer wieder verändern können und auch diese Freiheit zu haben, also Entscheidungsfreiheit, ne, das habe ich jetzt so rausgehört bei dir, dass das ein Faktor ist, der dich da auch gerade so motiviert, ne, dran zu bleiben jetzt über diese ganzen Jahre hinweg.
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich natürlich, bei mir sozusagen nicht jetzt der Zyklus im Sinne von der weibliche Zyklus, sondern es ist eher so ein Jahreszeiten-Ding, dass es eben Phasen gibt, wo ich einfach, da habe ich sehr viel Energie, da kann ich viel machen und Phasen, da weiß ich, fällt es mir schwer, dass ich dann auch einfach immer wieder gut auf mich selber gucke. Manchmal ist es von Monat zu Monat, manchmal ist es von Woche zu Woche, dass ich auch wirklich am Anfang der Woche nochmal durchgucke und, so, und dann manchmal habe ich so Wochen, wo ich denke, da ist so viel drin, das überfordert mich gerade und dann einfach ehrlich zu mir selber zu sein und zu sagen, okay, was kann ich jetzt schieben, was kann ich absagen, was muss ich nicht unbedingt machen, weil es sind ja nicht immer alles bezahlte Kundentermine, sondern dann sind auch andere Sachen dabei und vielleicht kann man die auch einfach mal eine Woche schieben und vielleicht kann man sogar einen Kundentermin mal eine Woche schieben, wenn man merkt, okay, ich habe gerade eigentlich gar nicht die Energie, um das alles, was ich mir da reingepackt habe, zu machen und sich da selber da einfach zu denken, okay, meine mentale Gesundheit ist ein Asset, das ist was ich schonen muss, das ist was, wo ich drauf achten muss, weil wenn mir das wegbricht, dann ist es wirklich, wirklich schwierig. Und da ist es vielleicht auch wieder klug, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. So, ich habe jedenfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich ursprünglich gedacht habe, ach naja, gut, als Psychologin, was soll dir da passieren? Weißt du, wenn du blind bist, kannst du immer noch Coachings machen. Wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du auch immer noch online was arbeiten. Bis ich dann mal realisiert habe, dass die meisten Berufsunfähigkeiten auch aufgrund von psychischen Erkrankungen passieren. Burnout, Depression, Angsterkrankung. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da könnte ich dann unter Umständen wirklich nicht mehr arbeiten. Und für mein Sicherheitsgefühl, da bin ich vielleicht auch einfach sehr deutsch, hat es total geholfen, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und mir diese eine Sorge zu nehmen und nicht darüber nachdenken zu müssen. Und das war halt was mir da gut getan hat. Und gleichzeitig kann man natürlich auch ganz viele andere Sachen machen. Und ich würde auch immer empfehlen, wenn ich das noch ergänzen darf, ich würde immer gucken, habt ihr so eine Art Ersthilfekoffer für euch selber, so einen mentalen Ersthilfekoffer, einen Notfallplan. Und was ist da drin? Mit wem könnt ihr reden? Wen könnt ihr anrufen, wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut? Was sind die Sachen, die euch gut tun? Ist es Sport? Und aber auch, finde ich, immer zu gucken, woran merke ich denn, dass ich gerade reinrutsche in so eine Phase? Bei mir ist es so, das erste Zeichen ist immer, wenn ich nur noch so Fastfood, also wenn ich mir nur noch Maultaschen warm mache zum Beispiel, mir keine Zeit. Maultaschen sind lecker, ich liebe die, sind köstlich. Und gleichzeitig, wenn ich die 3 Tage hintereinander esse, dann weiß ich für mich, ja guck mal, jetzt kommst du gerade in so eine Phase, wo du dir nicht mehr genügend Zeit nimmst für was dir eigentlich wichtig ist. Und das kann bei euch was anderes sein. Und das kann natürlich auch, kann sein Sport, das kann sein Freunde treffen, das kann sein, wie viel Zeit verbringe ich mit Partner, Partnerin, wie viel Zeit habe ich für Familie. Und achtet da gut drauf, weil in dem Moment, in dem das noch so am Anfang ist, ist es viel einfacher gegenzusteuern, als wenn ich dann da schon weiter drin bin.
Hi du, hier spricht Stella und es geht gleich direkt mit der Folge weiter. Ab sofort öffnen wir den Zugang zum Businesswege-Netzwerk. Das ist unser strategischer Raum für mehr Klarheit, Fokus und unternehmerische Entscheidungen. Wünschst du dir Unterstützung auf deinem Weg? Du kannst dich über den Link in der Beschreibung direkt für einen Platz bewerben oder dir ein Erstgespräch buchen. Wir öffnen den Zugang ab sofort einmal pro Quartal. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge.
Das ist jetzt total schön. Ich habe so mehrere Sachen, die mir direkt kommen. Und zwar eine gemeinsame Freundin auch von uns, die Larissa, die hat den Begriff der Pflegehinweise letztes Jahr genannt. Den fand ich total genial. Das geht so einher mit dem, was du beschreibst. Was sind meine Pflegehinweise für mich? Die habe ich jetzt selber auch mal notiert nach diesem Impuls. Und das Zweite, was ich mitgeben möchte, bei diesem Begriff der Überforderung, der ist mittlerweile für mich wie so ein Alarmsignal. Also wenn ich den selber nutze oder auch nur denke, ne, dann ist es so, okay, here we go, Überforderung. Was bedeutet das? Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem 3-Zonen-Modell. Das wirst du wahrscheinlich auch einsetzen. Und wir haben das in einer anderen Podcast-Folge. Also in der Mitte ist die Komfortzone, dann kommt die Wachstumszone, dann kommt die Überforderungszone. Und immer wieder auch gerne visuell darzustellen, wo befinde ich mich jetzt? Also in welchem Kreis bin ich unterwegs? Bin ich gerade so am Rand zwischen Wachstum und Überforderung? Ich gerade in der aktuellen Phase, während wir hier sprechen, merke mit Blick auf, ich bin bald irgendwie im Urlaub, dann geht's nach Deutschland. Es dürfen gerade viele Sachen geplant, auch vorausgeplant werden. Und da bin ich jetzt so ein bisschen an dieser Grenze und nehme wahr, okay, es braucht gerade mehr Zeit und Ressourcen und Raum für mich, um das alles gut halten zu können. Und das einfach als Impuls für alle, die zuhören, auch da immer wieder zu schauen, wo bist du gerade, in welcher Zone von diesen dreien und was kannst du tun, um bewusst nicht in die Überforderung zu gehen? Das gebe ich da immer ganz gerne mit. Hast du da auch noch einen Impuls? Ich sehe dich gerade nur schreiben, Stefanie.
Kann ich allem nur zustimmen und eben auch zu gucken, woran merke ich das? Woran merke ich, dass ich gerade aus der Wachstums- in die Überforderungszone komme? Und genau, wenn ich denke, oh, mir ist eigentlich alles zu viel oder ich hatte neulich einen Klienten, der sagte, I have too much on my plate. Was ist bei euch da auch so? Wo merkt ihr, oh, okay, es ist ja zu viel? Und ich glaube, was dann wirklich für viele Leute, gerade Selbstständige, sind ja oft leistungsorientiert. Wir sind es gewohnt, wirklich viel Leistung zu bringen und unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und euch da bewusst zu machen, es ist keine Schwäche, sondern ihr müsst mit euren Ressourcen gut haushalten und dann zu akzeptieren, und das fällt schwer. Mir fällt das auch schwer, wenn ich dann im Winter nur halb so viel schaffe wie im Sommer, denke ich, sag mal, was ist denn los mit mir? Auf die Art und Weise wirst du nie dein Business hochbringen. Das ist natürlich Quatsch, weil ich natürlich, wie jeder andere, auch viele Dinge mache, die nicht sofort zum Umsatz führen. Also ich bin sehr viel bei LinkedIn, dann muss ich vielleicht mal 4 Wochen lang mein LinkedIn reduzieren und einfach die Zeit lieber dafür nutzen, Sport zu machen, in die Sauna zu gehen, Freunde zu treffen. Das bringt mir dann mehr, als noch einen LinkedIn-Post rauszuhauen. Und das aber für mich selber zu akzeptieren, dass das eine Grenze ist und nicht eine, ich muss mich jetzt härter pushen, sondern da ist eine Grenze, ich darf die akzeptieren. Und ich muss mich um mich, ne, guck, muss mal in meine eigenen Pflegehinweise gucken, was da jetzt gerade, und da steht da vielleicht nicht Trockenschleudern oder so. Und dann muss ich dementsprechend auch einfach gucken, was jetzt gerade angesagt ist. Ich glaube, das ist, also diese Akzeptanz, dass wir alle unsere Grenzen haben und dass die auch variabel sind, je nachdem, was halt von außen auch passiert, je nachdem, wo ich gerade im Zyklus oder im Jahr oder in meinem Leben stehe, das zu akzeptieren und dann zu merken, was sind meine Warnhinweise, dieser Übergang von Wachstum zur Überforderungszone.
Ja, super hilfreich. Und was mir jetzt auch nochmal gerade kam, so gerade mit deinem Schlagwort von Leistung, also da erkenne ich mich auch sehr drin wieder. Ich habe letztes Jahr eine Podcast-Folge gehört zum Thema Ungleichheit bei Hotel Matze. Und da geht es um den Glaubenssatz, vielleicht auch den kollektiven, ne? Alle, die jetzt zuhören, vielleicht findest du dich auch darin wieder. Ich muss hart arbeiten, ich muss Leistung bringen. Und in dieser Podcast-Folge wurde das aus einer anderen Perspektive betrachtet, nämlich der Ungleichheit. Also wie ist unser Vermögen in Deutschland verteilt? Dann wurde auch gesagt, dass es gar nicht unbedingt eine Leistungsgesellschaft ist, die wir haben, sondern wir sind eher eine Erbengesellschaft. Es gibt verschiedene Bücher dazu, ne? Das ist eine Politikwissenschaftlerin, auch promoviert, die Martina Lindert, meine ich. Also ich werde den Link auch nochmal teilen. Also es war für mich total krass zu lesen, weil ich das erste Mal im letzten Jahr mit 30 Jahren mich hinterfragt habe, okay, in dem System, in dem ich jetzt auch aufgewachsen bin, was hat vielleicht diese Struktur, also diese gesellschaftliche Struktur für einen Einfluss auf diesen Glaubenssatz und dieses Leisten und ständiger Anreiz zu performen? Wie stehst du dem gegenüber? Und dann würde ich das gerne auch nochmal in Zusammenhang bringen mit dem Begriff eines Burnouts, weil wir sprechen jetzt viel über mentale Gesundheit und siehst du da auch gewisse Tendenzen oder was ist auch deine fachliche Brille jetzt auf ein Burnout in Zusammenhang mit Leistung?
Genau. Wir haben eine sehr ungleiche Gesellschaft. Reich wird man hauptsächlich durchs Erben. Das ist richtig. Ich glaube, durch eigene Arbeit. Ja, wenn man Großunternehmer wird, dann vielleicht auch. Aber das, was uns im Solopreneur-Bereich oft verkauft wird von, du musst nur das richtige Produkt und die richtige Zielgruppe und die Produkttreppe und dann musst du skalieren und dann hast du passives Einkommen. So richtig dran glauben, tue ich da ehrlich gesagt nicht dran, weil natürlich kann man gucken, dass nicht jedes Einkommen immer mit meiner Anwesenheit verbunden ist. Weil auch wenn ich einen Online-Kurs habe oder ein Buch habe, ich muss es vermarkten. Also ich muss immer noch Zeit und Energie reinstecken, dass es trotzdem verkauft wird. Ich glaube, das ist nur für ganz, ganz wenige, wenn überhaupt Leute funktioniert, anders funktioniert. Und dann eben sich selber, wenn ich da noch nicht bin, nicht zu sagen, oh, ich habe halt mich nur nicht genug angestrengt, sondern vielleicht haben mir Leute Dinge erzählt, die so nicht stimmen. Vielleicht hat das gar nicht so viel nur mit Leistung zu tun, sondern eher mit Vernetzungen, mit Möglichkeiten und auch natürlich so ein Stück weit mit in welchem Themenfeld bewege ich mich. Weil natürlich, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin im Bereich LinkedIn, ich helfe dir so und so viel Kunden zu finden, das lässt sich leichter verkaufen, als zum Beispiel zu sagen, ich helfe dir mit einem schwierigen Baby oder schreienden Baby umzugehen. Da ist einfach viel weniger Geld drin. Das, ja? Also, dass man sowas dann auch nochmal sich von da aus anguckt und nicht sagt, oh, das ist ein persönliches Scheitern, weil diese Frau, die da bei LinkedIn den Kurs verkauft hat, die hat es ja auch geschafft und jetzt muss ich das mit meinem Thema auch schaffen. Da vielleicht auch nochmal zurückzukommen zu der Frage, worum geht's mir? Wofür bin ich hier? Was macht mich glücklich? Was ist mein Grund, selbstständig zu sein? Ist es das große Geld? Dann würde ich fast immer sagen, guck lieber, dass du einen Führungsposten in der Corporate-Welt kriegst, einen Beraterposten. Das ist viel einfacher aus meiner Sicht. Da, auch wenn ich gute Tagessätze habe, aber trotzdem, glaube ich, ist das wesentlich einfacher, ein stabiles, hohes Einkommen in der Corporate-Welt zu bekommen. Das heißt also, das auch zu hinterfragen und dann auch zu gucken, Leistung, was ist für mich Leistung? Wann habe ich das Gefühl, ich habe was geleistet? Wann habe ich das Gefühl, das, was ich mache, ist wertvoll? Wann bin ich als Mensch wertvoll? Was muss ich dafür erreicht haben? Muss ich dafür viel Geld haben? Muss ich dafür mehr Freiheit haben? Und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, weil ansonsten haben wir gerade im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Soziales und auch im Bereich Solopreneurship oder Unternehmertum generell das Phänomen der interessierten Selbstgefährdung, nennt man das. Ja, also ich bin so an dem Thema interessiert. Meistens baue ich ja ein Business auf, was irgendwas mit meinem Herzensthema zu tun hat. Bei mir ist mentale Gesundheit, bei jemand anders ist es vielleicht Verbindungen zwischen Menschen schaffen oder was Nachhaltiges in die Welt bringen. Ja? Und natürlich habe ich dann ein hohes Interesse daran, dass das funktioniert und bin sehr bereit, mich selber auszubeuten, damit das läuft. Und eben oft auch sehr lange. Also wenn es dann läuft, habe ich das Gefühl, jetzt muss ich stabilisieren. Ah, jetzt habe ich neue Leute eingestellt. Ja, dann muss ich noch mehr arbeiten, damit es diesen Schritt wieder zurück, den schaffen ganz viele nicht. Und dann bin ich eben sehr schnell im Burnout, weil ich vielleicht am Anfang gesagt habe, ich mache das jetzt mal für eine Zeit, bis das Business läuft. Aber du wirst es wissen, es gibt dann immer den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt braucht auch wieder Energie, in der Regel vom Gründer, von der Gründerin. Und vielleicht haben auch manche das Buch Die 4-Stunden-Woche gelesen. Ich kenne nur sehr wenig Leute, die das gut hinkriegen. Und ich muss auch bei mir selber zugeben, ich merke auch, dass es mir total schwer fällt, einfach zu sagen, komm, jetzt hast du 4 Stunden gearbeitet, das war jetzt ausreichend. Sondern mir fallen immer noch Sachen ein, die ich dann noch machen kann, bis hin zum Freizeitbereich. Das ist nämlich bei uns in unserer Umgebung, in unseren Netzwerken auch viel wahr. Wenn ich die Leute frage, was hast du in letzter Zeit für ein Buch gelesen? Was hat dich inspiriert? Das sind fast immer auch noch Selbstoptimierungsbücher. Also selten, dass da jemand sagt, ich habe einen Roman gelesen, der hat mich berührt. Sondern es ist fast immer irgendwie Selbstoptimierung, höher, schneller, weiter oder zumindest Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder ein bisschen noch so Richtung Mental Health. Aber es sind fast immer Sachbücher, die eigentlich so das Ziel haben, uns dann nochmal irgendwie besser zu machen. Und so dieses, ich lege mich mal in die Sonne und ich lese einen Roman, da hat man dann schon wieder das Gefühl, ja, also da habe ich ja keine Leistung erbracht. Und dann würde ich sagen, ja, mir hat mal jemand einen schönen Satz gesagt und der lautet, Reproduktion gehört auch zur Produktion. Und das einfach sich nochmal zu sagen, brauchst du? Oder mit Stephen Covey, diese Analogie mit der stumpfen Säge, wo jemand einen Mann im Wald sieht, der mit einer Säge ganz hektisch an was rumsägt und aber irgendwie nicht weiterkommt. Und dann sagt die Person, die ihn trifft, sagt, Mensch, ich glaube, deine Säge ist stumpf, du müsstest mal ein Päuschen machen vielleicht und die Säge schärfen. Dann sagt er, ich kann nicht, ich muss hier diesen Baum noch sägen. Und ich glaube, so geht es mit unserer mentalen Gesundheit auch manchmal. Sie sagen, ja, ich muss erst das erreichen, dann kann ich wieder Urlaub machen, dann kann ich mir wieder eine Pause erlauben. Und dabei vergessen, dass die Pause, der Urlaub, das Wochenende ohne Arbeit oft dazu beiträgt, dass wir fokussierter und besser arbeiten können. Und dass es einfach mit dazugehört, weil keiner kann 12 Stunden am Tag produktiv sein.
Ja, super, dass wir jetzt sprechen, also vor meinem eigenen Urlaub. Ne, das ist gerade ein ganz toller Reminder, auch wirklich zu diesem ganzen Thema Selbstfürsorge. Gerade wenn wir als Solopreneur, Preneurin unterwegs sind, sind wir selber dafür verantwortlich, auch diese Auszeiten zu nehmen und wirklich auch abzugleichen. Kann ich jetzt x Stunden am Stück wirklich auch arbeiten? Ne? Ist das gerade drin oder nicht? Und da immer wieder zu gucken, wie sieht der eigene Kalender aus? Ne? Sind da Urlaubszeiten geblockt oder nicht? Und ganz oft ist so meistens so aus meiner Erfahrung oder auch in Kundenprojekten das, was am weitest nach hinten angestellt wird. Ne? So dieses, ach ja, frei nehmen kann ich mir immer noch. Und genau das, was du sagst, Stefanie. Also 24/7 sind theoretisch Aufgaben möglich. Alle, die irgendwie schon mal gegründet haben, ein Business haben, die wissen das. Also es hört nicht auf. Das ist ein Teil dessen. Und dann eben gut damit umzugehen, indem wir für uns selber sorgen. Also ja, da bringst du ganz, ganz viele tolle Impulse rein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke. Okay. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt so langsam in den letzten Teil kommen wollen. Und ich habe mir gerade noch mal was notiert, weil du jetzt auch schon echt viele Jahre auf deinem eigenen Weg, unternehmerischen Weg bist. Gibt es etwas, wo du sagst, das hättest du gerne früher gewusst? Also das ist so ein Learning jetzt auch mit diesen Jahren, draufschauend auf diesen Weg, da hättest du was anders machen können, das würdest du jetzt mitgeben wollen, dass andere Menschen vielleicht bestimmte Fehler nicht nochmal wiederholen.
Ich glaube, für mich ist es so zu wissen, dass das einen Moment dauert, bis man ein Business aufgebaut hat. Also ich glaube, irgendwo war ich aber dann schon länger dabei, irgendwie mal gehört, 3 Jahre. Ich weiß nicht, ob das eine wissenschaftliche Zahl ist, aber so, dass das dauert, bis man sich vernetzt hat, vernetzt und auch wiederkehrende Aufträge vielleicht hat, ein bisschen bekannter ist. Und dass man vielleicht dann am Anfang gar nicht unbedingt panisch noch mehr desselben machen muss, sondern vielleicht einfach auch ein Stück weit sagen, okay, dann nutze ich die Zeit nochmal um eher auch Strukturen aufzubauen, um eher da nochmal zu gucken, wenn es denn wächst, dass sozusagen beim Strukturen aufbauen das Wachstum gleich mitgedacht wird, damit man dann nicht irgendwie so viele kleine Lösungen hat und irgendwie aus, ja, weil ich jetzt sparen wollte, habe ich mir halt da nur Papierkram besorgt für meine Steuer und Rechnung, weil ich eben nicht gleich wusste, okay, LexOffice, damit kann ich eigentlich gleich meine ganze Buchhaltung machen. Und es ist keine Werbung für LexOffice, ihr könnt gerne ein anderes Programm nehmen, aber überlegt euch wirklich, ab wann ist der Punkt, sowas auch schon mal frühzeitig einzuführen, würde ich sagen, weil dann sonst muss man immer, wenn man wächst, irgendwie sich auch noch in diese ganzen neuen Strukturen und Programme einarbeiten. Das ist, glaube ich, so eins. Und das andere, guckt, was sind eure Bedürfnisse? Bei mir ist es tatsächlich schon auch ein Sicherheitsbedürfnis. Und wie könnt ihr die abbilden? Ist es eine Versicherung? Sind es Rücklagen? Ist es eine Genossenschaft, wo ihr euch anstellen lasst vorübergehend als Selbstständige? Auch das kann ein guter Übergang sein. Und achtet auf eure Bedürfnisse. Nehmt die als Marker für das, was euch da helfen kann und versucht da nicht so drüber zu gehen, sondern eher, wie kann ich diesem Bedürfnis gerecht werden, weil das sind sonst oft auch die Sachen, die uns zurückhalten. Also wenn ich keine guten Strukturen und keine Ideen habe, wie ich jetzt viele Aufträge machen kann, dann gehe ich vielleicht gar nicht so ins Außen und in die Werbung, weil ich eigentlich Angst habe, dass ich viel zu viele Aufträge kriege, die ich dann gar nicht abarbeiten kann. Ja? Also so hängen viele Sachen zusammen und deswegen glaube ich, ist das klug, wenn man da zum einen auf die Strukturen guckt und zum anderen auch auf die eigenen Bedürfnisse, damit man die, ja. Und plant mit ein, dass es halt auch mal, dass ihr vielleicht auch mal eine Zeit habt, wo ihr nicht arbeiten könnt, weil ihr gerade nicht gut drauf seid oder vielleicht was anderes passiert. Das kann. Bei mir ist meine Mutter gestorben und unglücklicherweise ist irgendwie 2 Monate später noch die Mutter meiner Geschäftspartnerin gestorben. Und dann war das so, wo du denkst, Mann, wir sind 10 Jahre auseinander, wie unwahrscheinlich ist das? Da hatten wir wirklich eine Phase, die einfach schwierig war und gleichzeitig war es gut, dass wir uns unterstützen konnten. Aber ja, also das auch so ein bisschen mitdenken, wie wäre das eigentlich und wo kann ich mir dann da die Unterstützung holen?
Ja. Und Struktur nehme ich auch gerne nochmal als Aufhänger, weil das ist ein Begriff, den hatte ich selber mit einer Mentorin nochmal in der Differenzierung Kontrolle versus Struktur, also auch wo ich selber nochmal auf meine Themen geguckt habe und Struktur auch zu begreifen als Sicherheitsthema. Für mich ist zum Beispiel, wenn ich mir Strukturen schaffe, gerade wenn es um Phasen geht, ne, die jetzt eher dann am äußeren Ende dieser Wachstumszone sind, dann hilft mir das unglaublich, mich stabil zu fühlen und mich sicher zu fühlen. Und das selber eben so auch kreieren zu können. Also toll, dass du das nochmal benennst, Stefanie. Und dann würde ich jetzt auch die allerletzte Frage einmal an dich übergeben wollen. Die bekommen alle hier als Interviewgäste. Und das ist die Frage nach deiner Definition von Erfolg. Wie definierst du einen erfolgreichen Tag für dich?
Das ist eine schöne Frage. Also ich glaube, dieses Jahr, fangen wir mal so rum an, dieses Jahr wäre dann erfolgreich, wenn ich mindestens, nicht wenn ich die 100.000 Leute erreicht habe, würde ich gar nicht mal sagen, sondern wenn ich da irgendwo auf einem guten Weg bin und vielleicht noch in ein paar anderen Podcasts oder auch ein paar anderen Foren einen Vortrag halten könnte, weil ich einfach wichtig finde, dieses Thema rauszubringen. Also wenn ich an Themen arbeite, die mir selber wertvoll sind, dann ist das für mich ein Erfolg. Für mich definiert sich Erfolg relativ selten am monetären. Natürlich ist es auch schön, wenn ich dafür Geld nehmen kann oder viel Geld nehmen kann. Gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, es gibt einfach bestimmte Dinge, die machen mir Spaß. Und wenn ich es schaffe, die in meinem Arbeitsalltag einzubauen, dann ist das ein Erfolg. Und ich nehme mir jeden Tag 3 Aufgaben vor, die ich auf jeden Fall machen muss. Können kleine Sachen sein, aber dann ist es auch ein erfolgreicher Tag, wenn ich die 3 Aufgaben zumindest abgehakt habe, wenn ich nicht alles andere, was ich sonst noch alles hätte machen können, gemacht habe. Und vielleicht noch eine Sache, das habe ich auch von einer gemeinsamen Freundin von uns, von der Mai von Survivor Queens, die hat die Tada-Liste gefunden. Also nicht nur die To-Do, sondern die Tada. Tada, ich habe es geschafft. Und da schreibst du einfach drauf, was du noch alles gemacht hast, was nicht auf der To-Do-Liste war. Dafür kannst du dich auch feiern. Es ist für mich auch ein Erfolg, wenn ich es schaffe, mir zu sagen, ja, vielleicht ist nicht alles Und diese drei Aufgaben sind erledigt. Nicht alles von der To-Do-Liste ist erledigt, aber ich habe hier auf meiner Tada-Liste noch ein bisschen was stehen. Dann war das auch ein erfolgreicher Tag.
Super cool, Stefanie. Auch da danke für die Impulse. Also ich habe ganz, ganz viel mitgeschrieben, nehme ganz viel mit. Das kommt auch alles in die Shownotes. Auch nochmal die ganzen Verlinkungen zu dir. Also wie können eben dann auch Menschen, die hier zuhören, mit dir in Kontakt treten und mit all den tollen Angeboten, die du jetzt auch benannt hast. Und ja, vielen Dank fürs Teilen und ich freue mich schon, wenn die Folge live geht.
Sehr gerne. Ich danke dir, dass du mir hier auch die Gelegenheit gegeben hast, mit dir zu sprechen und auch ins Gespräch zu kommen und ein bisschen dazu beizutragen, diese 100.000 Leute zu erreichen. Vielleicht noch ein kurzer Aufruf, wenn ihr noch einen Podcast, einen Online-Kongress oder irgendein Format habt, wo es gut passen würde, über mentale Gesundheit zu sprechen, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Bin ich auf jeden Fall interessiert. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, wir haben hier so einen Verein oder eine NGO, da würde das total gut passen, mal so einen Online-Vortrag zu machen. Wir haben da kein Budget, dann meldet euch einfach trotzdem. Da finden wir einen Weg. Wichtig ist, dass die Botschaft rausgeht. Darum geht's.
Yes. Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.